Ja, dann herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem kleinen Podcast New Generation Art Collector. Heute zu Beginn direkt mit zwei Gästen, Johanna und Tim aus Mannheim. Vielleicht nachher gleich was zu euch. Ich fange erstmal kurz an, erzähle ein bisschen was zum Format, zur Idee und wie ich dazu gekommen bin, einfach weil es jetzt auch sozusagen der Einstieg ist. Ich habe angefangen vor einer Weile, dass ich angefangen habe, Kunst zu sammeln und dann, da kommen wir später zu, aber die Idee auch hatte, so ein bisschen, ja, jetzt nicht mein Alltag, aber so das zu begleiten, was man so macht, wenn man sich mit der Materie irgendwie beschäftigt. Und habe dann angefangen, bei Instagram unter dem gleichnamigen Kanal einfach meine Besuche in Galerien, in Museen und überall, wo man halt so ist, wenn es um Kunst geht, zu dokumentieren und dann hochzuladen und immer irgendwie ein bisschen was dazu zu schreiben. Und das wurde ganz gut angenommen eigentlich und lief dann so nebenher. Und dann kam irgendwann die Idee, einfach ein Format zu machen oder zu entwickeln, in Anführungszeichen, bei dem man dann auch mit Gästen reden kann, wo man dann auch mal andere Sichtweisen auf die Dinge bekommt und vielleicht auch von den jeweiligen Expertisen, die diese Leute haben, einfach auch zu profitieren, um eben, und das ist jetzt so ein bisschen auch das Ziel der ganzen Sache, jungen, oder nicht unbedingt nur jungen, aber auch jungen Leuten, die sich einfach dafür interessieren, Kunst zu sammeln oder auch nur für Kunst interessieren oder wie auch immer, zu helfen, so ein paar Fragen im Vorfeld einfach zu klären oder mal gestellt zu haben oder sich darüber Gedanken zu machen. Also wie kauft man überhaupt oder wo kauft man überhaupt Kunst? Wie fängt man an? Wie geht man da vor? Worauf sollte man auch achten und solche Sachen? Es gibt ja auch immer wieder Klischees, wenn es um solche Themen gibt, ja, dass Kunst jetzt besonders teuer ist und solche Sachen oder dass man da Profi sein muss, sonst wird man nicht ernst genommen und solche Sachen. Und auch einfach um ein paar Hemmschwellen, mit denen ich auch immer wieder zu tun habe oder hatte, abzubauen. Also viele tun sich schwer, wenn es um Galeriebesuche zum Beispiel geht, weil man ist irgendwie alleine, man muss manchmal in den ersten Stock hochgehen oder auf der Messe nach Preisen zu fragen. Ja, da stehen oft die Preise nicht dran und dann interessiert es einen vielleicht aber, und selbst wenn man es nicht kaufen möchte, dann solche Sachen auf Auktionen mitzubieten, was kann man da falsch machen, was kann man da richtig machen und solche Sachen. Genau, und die Idee war dann einfach sozusagen in Gesprächen mit Leuten einfach sich darüber auszutauschen, was hat man für Erfahrungen, was sammelt man mehr oder weniger, und vielleicht haben die Leute zum Teil auch Berufe in der Szene, also sind Händler oder Restauratoren oder solche Sachen, und auch da gibt es dann Unterschiede und die kann man dann alle aufklären. Genau, und daraus ergibt sich dann hoffentlich für die Leute oder für die Zuhörer oder für euch Zuhörer so ein Überblick oder eine Einsicht in das Thema, der dann vielleicht dazu führt, dass man sich dann doch noch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt. Und jetzt in der ersten Folge sitze ich hier in Mannheim mit Johanna und Tim.
Hallo.
Und hallo ihr beiden, und freue mich sehr, dass es geklappt hat. Vielleicht nur so ganz, damit die Leute ungefähr eine Ahnung haben, sage ich kurz zwei Sätze so ein bisschen zu euch. Also ihr lebt hier in Mannheim, ihr arbeitet hier in Mannheim, ihr seid in der Kreativbranche tätig, würde ich jetzt mal...
Kann man so sagen.
Kann man so sagen, okay, gut. Also ihr seid jetzt nicht ganz fern von auch Kunst und Kultur und solchen Dingen. Und wir hatten auch schon mal in ein paar Gesprächen vorher darüber geredet, über Kunst sammeln, was kann man da machen. Und das war auch ehrlich gesagt eine der Anstöße so ein bisschen, dachte, ne, da scheint Leute zu geben, die da Bedarf haben. Man selber neigt ja auch in anderen Bereichen dazu, so ein bisschen in seinem Kosmos zu leben und dann gar nicht zu merken, was eigentlich außerhalb irgendwie an Fragen sind. Genau, wir haben uns, glaube ich, das erste Mal kennengelernt. Da ist nämlich auch eigentlich der Bezug zur Kunst in der Kunsthalle Mannheim. Das war, glaube ich, unser erster Kontakt. Ja, da waren wir bei der Eröffnung der Kunsthalle Mannheim. Vor der Eröffnung, muss man ja sogar sagen, eigentlich.
Wir hatten das Glück, ja.
Wir hatten das Glück, da waren wir, genau, dann gab es nachher noch ein Essen da im Restaurant, im Restaurant der Kunsthalle unten, und da haben wir uns irgendwie, da hat man mal so mit jedem geredet. Und
genau, wir waren direkte Sitznachbarn.
Stimmt,
wir waren Sitznachbarn. Hat es sich angeboten.
Ja, stimmt.
Man kannte sich nicht, war neugierig.
Genau, und dann haben wir uns, glaube ich, nochmal irgendwie hier in Mannheim getroffen.
Genau,
und
auf dem Café, genau.
Stimmt. Ja, und von dem Punkt gehen wir jetzt sozusagen aus, also die erste Folge wird, also alle Folgen werden, sofern ich das beeinflussen kann, eigentlich sehr locker, aber jetzt ist auch so ein bisschen noch, ich sag mal so in Anführungszeichen, Werkstattgespräch. Wir sprechen einfach vielleicht über eure Fragen, über meine Fragen, über eure Fragen an mich. Also wir sind völlig offen und können uns über alles unterhalten.
Ja, wunderbar.
Wir freuen uns. Ja, cool. Was mich zum Beispiel was mich auch interessieren würde, wären so Sachen, weil ihr, das darf man glaube ich sagen, ihr selber, ich sehe bei euch hier auch schon Sachen und Bilder und Fotos an den Wänden, was mir schon mal sehr gut gefällt. Mhm. Aber wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, das einfach ein bisschen zu intensivieren. Also auch da ist der Bezug ja da. Es interessiert euch, Kunst zu kaufen und solche Sachen. Und genau von euren Fragen zu dem Thema würde ich jetzt auch sozusagen ausgehen und dann gucken wir mal, wohin sich das entwickelt.
Sehr gerne.
Und wenn ihr Fragen an mich habt, dann auch natürlich.
Ja, wir werden auch fleißig Fragen stellen. Ja,
genau. Cool. Genau, wir hatten, glaube ich, damals schon so ein bisschen darüber gesprochen, weil ihr einen Künstler irgendwie im Blick hattet, den ihr mal kennengelernt habt. Und dann war so ein bisschen die Frage nach dem Vorgehen, wie macht man das jetzt? Dann kamen wir auch auf Themen wie... wie setzen sich Preise zusammen, sind Preise seriös irgendwie einzuschätzen, weil das muss man glaube ich am Anfang immer dazu, oder was heißt, das muss man immer wissen, der Kunstmarkt ist halt kein großartig regulierter Markt, der bewegt sich natürlich innerhalb von Gesetzmäßigkeiten, aber es ist jetzt nicht so, ich baue ein Produkt und ich produziere das und verkaufe das, sondern es basiert eigentlich größt oder viel auf Nachfrage und in der Regel sehr knapp im Angebot. Und da muss man natürlich dann immer ein bisschen sehen, wie sich Preise zusammensetzen und wie sich die entwickeln können und ob das dann seriöse Preise sind und solche Sachen. Genau, und über diesen Punkt kamen wir dann auch so ein bisschen, glaube ich, darauf, uns darüber zu unterhalten, wie man eine Sammlung aufbaut, also was gibt es da für Konzepte. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die dann jetzt im Laufe der Folgen sich in Gänze ergeben wird, weil ich werde mit, also vor allem Sammlern reden, aber immer mit unterschiedlichen Konzepten. Also man merkt bei jedem Sammler, das sind alles Sammler und alle sind leidenschaftlich in ihrem Ding, aber jeder hat so sein Steckenpferd oder hat seine Struktur. Und das ist eigentlich dann auch so das Gesamtbild, was sich am Ende dann so ergeben soll. Und ja, jetzt würde mich einfach interessieren, was für euch so Sachen wären, die sozusagen offen sind, weil viel ist für mich relativ klar, aber das ist natürlich aus einer Perspektive, dass ich mich viel damit beschäftige. Genau, ihr seid jetzt so ein bisschen meine Zielgruppe und jetzt wäre die Frage, was sind die Fragen, worüber sollte man reden, worüber kann man reden?
Ja, ja, Johanna. Genau, dann starte ich mal. Genau, wenn jetzt jemand... Ein blutjunger Anfänger sozusagen im Bereich Kunstmarkt ist und, sagen wir mal, gar keine Ahnung von dem Kunstmarkt als Markt hat. Wie kann man denn einsteigen? Wo informiert man sich? Wo weiß man auch, welche Quellen verlässlich sind? Genau, also gehen wir jetzt mal von jemandem aus, der sich für Kunst interessiert, aber halt keine Ahnung hat von dem Markt.
Also ich glaube, es gibt immer so einen Knackpunkt. Also es gibt, glaube ich, ganz viele Kunstinteressierte. Ja, die sieht man auch bei den Museumseröffnungen oder bei den Ausstellungseröffnungen, bei den Galerien, bei den Eröffnungen oder bei den Vernissagen. Und das ist, glaube ich, auch ein großer und wichtiger Teil der Branche. Und dann, danach fragst du jetzt sozusagen von diesem Interesse hin zum, ich stehe jetzt da und will das jetzt sozusagen.
Genau.
Ja. Will das auch mal kaufen. Ja. Also meine Strategie, so ehrlich gesagt, ist, wenn es um solche Fragen geht, einfach offen sein und so wenig Angst wie möglich haben. Entweder, wenn man vor Ort ist, einfach auf die Leute zugehen. Also gerade bei Galeristen, das sind in der Regel sehr nette, engagierte Leute, auf die kann man immer zugehen. Die freuen sich ja auch, wenn man sich für sie und ihr Projekt interessiert. Da würde ich, oder ich mache das so, wenn ich irgendwo bin, ich gehe wirklich einfach auf die Leute zu und frage. Man stößt natürlich immer auf Leute, die dann irgendwie gerade Besseres zu tun haben oder die vielleicht meinen, sie sehen jetzt, dass man da nicht kompetent ist oder wie auch immer. Aber gut, das hat man woanders auch. Das bringt das halt so mit sich. Und ansonsten ist sozusagen die Möglichkeit, sich zu informieren, eigentlich insofern relativ breit gefächert, als dass es gibt natürlich Fachzeitschriften, wobei jetzt auch Fachzeitschrift, das klingt jetzt erstmal abschreckend, aber es gibt Magazine oder Zeitungen, die da
informieren. Also ein Beispiel informieren.
Also, ja, ist jetzt keine Markennennung, aber nein, also doch. Die Weltkunst tatsächlich von der Zeit ist ein schönes Magazin. Das sage ich einfach, weil ich die selber regelmäßig lese und das ist wirklich gut geschrieben, da sitzen Leute dran, die da was von verstehen. Man muss natürlich, und das würde jetzt auch so ein bisschen auf deine Frage intensiver eingehen, man muss einfach sehen, dass je nachdem, wie man sammelt, Sachen, die dann in solchen Zeitschriften stehen, ja schon immer eine gewisse Präsenz am Markt haben. Kann auch sehr spannend sein und es ist auch sehr interessant, aber da ist natürlich schon ein gewisses Interesse dann da, und wenn man sich auch dafür interessiert, dann kann man sich da auch informieren. Die geben auch sozusagen mal Überblicke über Marktentwicklungen. Was man da sehr empfehlen kann, auch wenn es ein bisschen banal klingt, aber die Magazine oder Zeitungen haben natürlich auch immer Werbungen in ihren Seiten, wie man das kennt, und da einfach mal wirklich aktiv durchblättern. Also nicht, weil man jetzt damit seine Zeit verschwendet, aber weil da sieht man halt auch, wer macht da Werbung und so, da kann man sich informieren. Und dann ist es eigentlich so, das wäre jetzt so ein bisschen von außen nach innen, eigentlich so, wenn man jetzt einen Künstler hat, den man gut findet, der einem gefällt, man hat das irgendwo gesehen, so mache ich es, oder so machen es, glaube ich, auch viele, die sich dann damit beschäftigen, dass man dann wirklich, sage ich jetzt mal, von innen heraus daran geht und gezielt nach diesem Künstler sucht, und dann kann man eben, also gerade bei Kunst läuft dann glaube ich viel über Ausstellungskataloge, je nachdem wie alt der Künstler ist, gibt es dann da viele oder wenige oder so. Also das ist immer eine Möglichkeit, sich da sozusagen einzulesen. Und dann hängt es einfach an einem selbst. Junge Künstler, also oh Gott, das darf man nicht vergessen, sind natürlich auch in aller Regel online irgendwie präsent. Also ich muss ehrlich sagen, ich beschäftige mich auch viel mit zeitgenössischer Kunst. Und da ist, also bei wirklich Zeitgenossen, die wirklich jetzt aktiv sind und leben, da ist also Plattformen wie Instagram und Facebook, ja gut, Facebook vielleicht nicht so, Twitter auch nicht so viel, weil das einfach...
Instagram würde ich da eher stark
einschätzen. Genau, da ist halt Instagram ist da einfach stark, weil es ist einfach ein bildbasiertes Medium.
Klar,
das bietet sich an. Und das bietet sich an. Da kommt man dann auch immer, dann kommt man von dem einen auf dem anderen, und ich nutze das viel ja, da kann man sich auf eine Art auch informieren, weil man muss ja immer so informieren, definieren. Ne? Wenn man wissen will, was macht der Künstler gerade, wo ist der gerade, dann ist man da natürlich am Puls der Zeit. Möchte ich
vielleicht auch, wie bekannt ist der Künstler?
Wie bekannt ist der Künstler?
Der Followeranzahl dann schon auch. Selbst wenn man keine Ahnung hat, wie wir jetzt, sage ich mal, also kein Experte ist wie du, kann man, glaube ich, ja anhand von solcher soften Faktoren natürlich dann schon auch so eine eigene erste Bewertung und ein gewisses Gefühl entwickeln.
Ja, genau, zumindest mal, ob da eine öffentliche Aufmerksamkeit da ist, sagen wir es mal so, ob das dann nachher auch die künstlerische Qualität widerspiegelt.
Das ist die Frage.
Wahrscheinlich nicht. Da streiten sich wie so oft die Fachleute, aber ja, manchmal auch schon, also das geht so, kommt drauf an, aber grundsätzlich genau, ist einfach, muss man einfach gucken, aber auch da wieder der, sozusagen, was ich eben schon sagte, es gibt weder richtig noch falsch, ja, also man kann sich auch in Buchhandlungen, da findet man auch immer mal wieder Künstler oder, also Bücher über Künstler, in Antiquariaten. Es ist eigentlich, das muss man dazu sagen, dass ich auch noch Kunstgeschichte studiere, also es ist eigentlich so ein ewiges, immer weiter Spuren folgen und lesen. Und manchmal hat man Glück und dann findet man viel, manchmal findet man wenig. Und am Ende geht es aber ja nur darum, und das wäre wahrscheinlich so auch das Nächste, was jetzt interessant wäre, wo nicht nur wo ich mich informiere, sondern auch warum. Es geht einfach erstmal darum, so ein Gesamtbild ja auch für sich selber zu schaffen. Also ist das jetzt, und da spielen vielleicht die Followerzahlen auch wieder mit rein in gewissen Bereichen, ist das jetzt nur so eine von mir entdeckte, kennt sonst kein Mensch Nummer, oder gab es da schon mal irgendwie Aufmerksamkeit, ist aber in Vergessenheit geraten, oder ist der gerade total aktuell, ich bin jetzt nur zufällig drüber gestoßen. Also das sind, glaube ich, so viele Möglichkeiten.
Wobei du auch in dem Gespräch, das wir schon mal geführt haben, gesagt hast, in erster Linie sollte es dir dann letztlich auch einfach gefallen. Ja? Also man sollte auch noch nicht, vielleicht noch gar nicht so viel auch bewerten im ersten Schritt, sondern primär auch den eigenen Geschmack da einsetzen und aufs Bauchgefühl hören. Weil letztlich hängt man sich das Ganze ja dann, gerade wenn man eine Sammlung neu startet, auch bei sich in die eigenen vier Wände. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig am Anfang, dass es einen auch im ersten Schritt sehr, sehr gut gefällt und man selbst damit begeistert und passioniert ist, und alles Weitere entwickelt sich dann auch so ein bisschen.
Wobei ich glaube, es gibt vielleicht auch so zwei Ziele oder zwei Interessen, die man hat an Kunst sammeln. Man kann natürlich auch sagen, ich sammle Kunst oder ich will damit anfangen, aus einem gewissen finanziellen Interesse. Richtig, oder ja. Eben eher aus dem ästhetischen Interesse, weil ich sage, das gefällt mir jetzt, ich will mir das jetzt zulegen, weil es mich persönlich einfach anspricht und ich mir das in die Wohnung oder ins Haus hängen möchte.
Oder eine Mischung aus beiden, das kann natürlich auch sein.
Oder eine Mischung aus beiden, ja. Genau.
Ja. Also auf jeden Fall, ich glaube auch, dass es sozusagen Leute gibt, die das mit der jeweiligen Gewichtung der beiden Extreme intensiv betreiben. Also es gibt sowohl Sammler, die Dinge sammeln, die einfach nur, also nur in Anführungszeichen nur für Kenner, aber in einem relativ kleinen Kreis irgendwie einen Wert in Anführungszeichen haben, die aber da so begeistert sind und dann ihr Leben lang gewisse Dinge sammeln. Und es gibt die anderen, die folgen halt gewissen Mechanismen und also flippern dann da die Preise. Also vielleicht kann ich, weiß nicht, flippern, das kennt man aus dem, ich glaube, es kommt aus dem Aktiengeschäft ursprünglich. Das ist einfach, wenn man was kauft an einem Punkt, wo man davon ausgeht, dass es dann bald sozusagen hochgeht. Und das gibt es bei Kunst genauso. Ja, die in der Fachpresse viel kritisierten Spekulanten ist auch, also für mich als jemand, der da auch mit Leidenschaft drin hängt, auch sicherlich ein fragwürdiges Konzept. Aber ja, ich würde bei diesem finanziellen Aspekt nur... Also der spielt natürlich, das, auch wenn da auch, es gibt auch Leute, die das mal leugnen, es gibt natürlich immer die Tatsache, dass einfach aufgrund von Nachfrage Preise sinken und steigen. Nur ist es, glaube ich, immer gefährlich, dem zu viel zuzumessen. Also dann hinzugehen und zu sagen, ich kaufe das jetzt und dann hänge ich mir das, das gefällt mir ganz gut, und jetzt hänge ich es mir 10 Jahre in die Wohnung und dann habe ich ausgesorgt. Also das ist...
Der falsche Ansatz.
Das ist der falsche Ansatz. Ja. Das kann natürlich sein und man liest natürlich auch immer von kleinen Schätzen, die auf dem Dachboden rumlagen, und das ist auch passiert auch, also ist auch meistens gar nicht so weit weg von der Realität, aber das sind natürlich Zufälle, die irgendwo an der Spitze stehen. Ja, man weiß dann von den 10 Sachen, die irgendwie da lagen und was waren, aber von den 1000 Sachen, die halt nichts waren,
wie so oft, ja.
Wie in anderen Branchen halt auch, genau, aber da muss man natürlich auch sagen, um wieder auf diesen Interessenspunkt zurückzukommen, auch danach kann ich ja meine Vorgehensweise ausrichten. Also ich will das auch gar nicht werten, wenn einer sagt, ich kaufe das jetzt, weil ich weiß, dass da steigen vermutlich die Preise. Oder? Soll er machen, ist nicht mein Ansatz, aber gut. Ne? Aber auch danach kann man ja gucken, also kann man gewisse Kriterien irgendwie gewichten, wenn man jetzt sagt, das ist mir wichtig. Oder mir ist halt einfach wichtig, dass es mir nur gefällt, dass nur die künstlerische Qualität stimmt. Da muss ich halt eben aber auch gucken, hat der Künstler auch qualitätvoll gearbeitet? Ist das alles, also sind die Materialien entsprechend gut? Also auch dafür gibt es dann Kriterien, und es gibt da kein richtig oder falsch oder mach das so, dann passiert das. Sondern es ist immer eine Frage, was will ich eigentlich? Und.
Ja.
Dann ist es so ein Vorankommen in mehr oder weniger großen oder kleinen Schritten.
Du hast ja eben schon das Wort Flippern angesprochen. Was mich interessieren würde, es gibt ja schon so eine Art Vokabular oder Fachsprache auch im Kunstmarkt. Wie kann man sich das denn so ein bisschen aneignen, oder wie versteht man da, oder kann man sich auf Niveau auch mit Galeristen unterhalten?
Du meinst jetzt Niveau, was die Fachbegriffe
angeht? Genau, ja.
Also ich glaube, wo Fachbegriffe vor allem zum Tragen kommen, wenn es jetzt mal nur um den Erwerb eines Kunstwerks geht, ist vor allem in der Auktion, da sage ich vielleicht gleich was zu, in der Galerie oder generell, ich meine, es hilft natürlich immer, wenn man zum Beispiel gewisse Techniken, das ist vielleicht so ein Ansatzpunkt, wenn man einfach gewisse Techniken zumindest weiß, worum es geht. Ja, also da kann man dann, das meiste kann man auch googeln, da muss man jetzt auch nicht studiert haben. aber was ist eine Druckgrafik? Gut, das erklärt sich sozusagen mehr oder weniger von selbst, aber bei Fotos, da bin ich zum Beispiel, also ich weiß so die Basics, aber da bin ich überhaupt nicht firm, aber da gibt es natürlich viele verschiedene Aspekte. Dann genau die Drucktechniken, Holzschnitt, Siebdruck, Hochdruck, Tiefdruck, alles Sachen, die man leicht googeln oder wie auch immer leicht sich informieren kann. Das ist, glaube ich, gut, ja, dass man einfach weiß, worüber wird da geredet, weil davon hängt dann auch ein bisschen ab, wie sich Preise zum Beispiel zusammensetzen. Dann, was immer hilft, gerade wenn es um Druckgrafiken geht, ist die Frage, nicht nur nach der Technik, sondern auch nach der Auflage. Also relativ logisch, aber ich sage es trotzdem, je geringer die Auflage, desto seltener natürlich, desto seltener einfach das Stück, desto höher die eventuelle Nachfrage. Aber dann stößt man zum Beispiel auf Druckgrafik, die mit AP oder EA gekennzeichnet ist. Ja, das hilft dann auch, wenn man weiß, was das ist. Also das ist dann der Artist Proof, das sind so ein paar Drucke, die vorher abgezogen werden, um zu gucken, ob es funktioniert.
Test kann man so sagen.
Ja, aber, genau, aber schon auf dem Niveau sozusagen
des
Finalen. Aber es wird dann sozusagen, also ich denke mir jetzt eine Zahl aus, aber es werden 5 Testdrucke gemacht und dann sagt man, okay, funktioniert 5-mal und jetzt fangen wir sozusagen mit der Nummer 1 der Edition an von 100, 200, keine Ahnung. So, und man kommt immer wieder in Kontakt mit diesen AP oder EA, das eine ist Englisch, das andere ist Französisch, kommt man immer wieder in Kontakt und das muss man dann wissen. Und dann gibt es da auch, streiten sich auch die Geister, ob das jetzt mehr oder weniger wert oder teuer ist. Aber ich glaube, sowas hilft auf jeden Fall, da einfach ein bisschen, also das fängt bei Basics an, was ist ein Ölgemälde, was ist ein Aquarell. Also, aber das weiß man dann in der Regel. Aber genau, wenn man da, glaube ich, drin ist und dann weiß man einfach sozusagen, wenn man jetzt danach fragt, oder wenn man jetzt, wie ich gesagt habe, den Auktionshandel sich anguckt, dann gibt es sicherlich noch mehr Sachen, weil da einfach sozusagen die Art des Kaufens, also man bietet ja auf etwas während einer Auktion und wenn man dann den Zuschlag bekommt, dann kauft man, dann kommt der Kaufvertrag dadurch zustande. Und da muss man dann zum Beispiel schon mal wissen, ja, was ist ein Gebot? Das ist klar, ne? Man ist wie bei eBay kann man sich das vorstellen, nur dass man halt selber da sitzt. Dann der Zuschlag ist eben der Moment, ne, wir kennen das alle, 3, 2, 1 und dann zugeschlagen. Oder zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten.
Was mich da interessieren würde, vielleicht ist es gar nicht so spektakulär, das glaube ich interessiert viele. Was passiert vor der Auktion und auch nach der Auktion? Also gibt es irgendwelche Voraussetzungen, um überhaupt mitmachen zu können?
Ja.
Und was passiert, wenn ich etwas erworben habe? Weil man, natürlich kennen wir alle dieses 3-2-1, was du eben schon angesprochen hattest.
Von einem
aber was passiert davor?
Online-Anbieter.
Genau. Was passiert davor? Was passiert danach?
Ja.
Finde ich ganz spannend. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so spannend, wie man als Laie denkt.
Also es ist sehr spannend, meiner Meinung nach. Es funktioniert eigentlich im Großen und Ganzen. Ich breche das jetzt mal auf ein paar Sätze runter, weil eigentlich, oder weil man sich da dann auch mit entsprechenden Experten noch drüber unterhalten kann, aber so auf sozusagen runtergebrochen. Also es funktioniert eigentlich so, wenn ich jetzt etwas verkaufen möchte und ich entscheide mich dafür, das über eine Auktion zu tun, was gewisse Vorteile hat, wie zum Beispiel die Auktionshäuser haben halt meistens, einfach weil es ihr Beruf ist, die haben halt eine große Reichweite. Und dann gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe irgendein Bild, das gefragt ist und das eben auch für eine Auktion in Frage kommt. Das sind dann auch immer so Kriterien, wo die dann ablehnen oder aber jetzt gehen wir mal davon aus, dann trete ich mit dem Auktionshaus meiner Wahl in Kontakt. Die gucken sich das dann an, dann wird das bewertet, dann werden da Verträge drüber geschlossen. Das jetzt im Detail ist, glaube ich, an der Stelle zu viel. Aber worüber man sich immer im Klaren sein muss, die machen das natürlich nicht umsonst, sollen sie auch nicht. Da fallen dann Gebühren an fürs Versteigern. Das geht dann wieder so ein bisschen in die Richtung nach der Frage nach Fachbegriffen oder nach Formalitäten. Das muss man halt auch wissen, dass wenn jetzt da, ich sitze dann da und es wird verkauft und wird dann für einen Betrag zugeschlagen, dann kommt aber noch die Gebühr und die Mehrwertsteuer zum Beispiel. Also das muss man einfach vorher...
Kommt noch dazu, beziehungsweise wird
davon abgezogen sozusagen.
Ja, ja.
Also fällt als Gebühr dann
je nachdem,
auf welcher Seite man steht. Genau, und dann geht im Auktionshaus die Marketingphase irgendwie los. Also natürlich nicht für nur dein oder mein Werk, sondern für mehrere. Dann gibt es Kataloge, kennt der ein oder andere sicherlich. Und dann findet die Auktion statt und dann wird geboten, das Los wird, also Los ist vielleicht auch, ne, das Bild kriegt dann eine Losnummer und dann wird eben nicht jetzt Bild XY von dem und dem aufgerufen, sondern es wird dann Losnummer 3 aufgerufen. Da finde ich dann im Katalog die entsprechenden Infos. Und dann wird geboten und am Ende gewinnt der Höchstbietende. So, also es ist im ersten Moment relativ simpel. Es gibt dann die Möglichkeit, vorher mit dem Auktionshaus zum Beispiel ein Limit festzulegen. Also wenn irgendwo Limits stehen, das sind dann meistens, das sind eigentlich die Preise, die mit dem Eigentümer vereinbart sind, unter dem Wert darf nicht verkauft werden. Mhm. Also wenn ich jetzt der Meinung bin, mein Bild ist mindestens, ich sage jetzt einfach eine Zahl, 2000 Euro wert, ich kann mir vorstellen, dass es einen gibt, der ein bisschen mehr bezahlt, dann sage ich, okay, wir machen mal Limit 1500, 2000 Euro, das, was ich mindestens haben will, und darunter wird ohne mein Einverständnis dann nicht verkauft. Jetzt gehen wir mal vom besten Fall aus, dann wird geboten, da gibt es natürlich heutzutage x Möglichkeiten, man kann entweder selber in den Saal gehen und mit einer Bieternummer mitbieten, das funktioniert dann ja, so, wie man das sicherlich oder wie man sich das vielleicht vorstellt, man hat eine Hand oder eine Zahl auf einem Zettel oder irgendwie ein Gegenstand, um sich bemerkbar zu machen, und mit dem wird dann einfach auf Zuruf geboten. Man kann telefonisch mitbieten, da übernimmt dann sozusagen die Rolle im Saal eine Person des Auktionshauses, mit der man in Telefonkontakt steht. Man kann mittlerweile auch meistens online mitbieten, dann werden die Auktionen gestreamt und man kann eben einfach so ein bisschen wie bei eBay, jetzt habe ich es doch gesagt, aber kann man dann mitbieten.
Machen das primär die großen Auktionshäuser oder sind mittlerweile, gerade was das Digitale ist, ja auch gerade für so eine jüngere Zielgruppe wie uns durchaus eine glaube ich, ganz spannende Frage, oder sind auch bereits die kleineren Auktionshäuser mittlerweile da digital aufgestellt und streamen so eine Auktion etc.? Das würde mich interessieren.
Also, ich glaube, telefonisch mitbieten ist relativ weit verbreitet, wenn man es jetzt mal unter digital sozusagen fassen würde. Also, das machen auch kleinere Auktionshäuser. Das Problem bei dem Online, also wirklich online am Desktop oder was mitbieten, ist, glaube ich, zweierlei, warum das bei kleineren Auktionshäusern eher selten ist. Das einmal, das kostet einfach Geld, weil man muss entweder eine eigene Software haben oder man muss sich halt Software zukaufen. Und das ist, da bin ich jetzt nicht Experte, aber das ist auch rechtlich einfach. Da muss man einfach gut aufgestellt sein. Also da muss man einfach
Datenschutzthemen
berücksichtigen. Und ich weiß nicht, jeder, der sich ein bisschen auch, vielleicht gibt es den einen oder anderen, mit Online-Shops auskennt, da musste ich mich letztens reinlesen. Und das sind einfach so Sachen, da ist die Rechtslage einfach so umfassend, dass ich mir vorstellen kann, dass auch viele einfach davor jetzt, selbst wenn sie es finanzieren könnten, einfach davor oder davon Abstand nehmen, weil man da einfach wirklich drin sein muss in der Materie, weil sonst bekommt man eben Probleme. Genau, und dann, was habe ich jetzt gesagt? Selber mitbieten im Saal, telefonisch
der
mitbieten.
Der Ablauf ist digital. Was mich noch interessieren würde, jetzt haben wir so die Perspektive, wenn ich etwas verkaufen möchte, kann wirklich jeder an so einer Auktion einfach so auch teilnehmen, um etwas zu erwerben? Oder muss ich davor irgendwie, also wie ist da der Prozess? Ich sehe, es ist eine Auktion in 2 Wochen in Auktionshaus XY, ich gehe da dann einfach hin, habe vorher mit dem Katalog organisiert, oder gibt es da noch irgendwas, was man beachten muss?
Also vielleicht noch ganz kurz zu dem Bieten, man kann auch vorher noch schon ein sogenanntes schriftliches Gebot, ist nur wichtig sozusagen für die Gänze, dann gibt man sozusagen einfach vorher, auch wieder ein bisschen wie beim Online-Anbieter unseres Vertrauens, man gibt einfach vorher sein Höchstgebot ab und im Namen von diesem Höchster, von demjenigen, der dieses Gebot abgegeben hat, wird dann sozusagen nebenher mitgeboten. Das heißt, mein Höchstgebot ist jetzt 300 Euro und dann bietet im Saal jemand 200, dann triggert sozusagen sofort mein Gebot auf den nächsten Schritt. Also in dem Fall wären das dann vielleicht 220 Euro. Das heißt, derjenige muss sofort...
Das wird dann auch kommuniziert.
Genau, das wird dann sofort kommuniziert. Der Auktionator nimmt dann das Gebot im Saal, nenne ich es jetzt mal, oder sage ich jetzt mal im Saal an und sagt dann, bei mir sind aber 250 Gebote.
Ah ja,
das muss noch nicht das Höchstgebot sein. Ja, er geht immer in den Schritten mit. Also man kann
passiert
auch,
sowas häufig? Also wird viel vorab schriftlich bereits da fixiert?
Also es wird gemacht. Es kommt auch vor. Es hat natürlich zweierlei, oder es hat so zwei Schneiden so ein bisschen oder zwei Seiten, weil einerseits kannst du sozusagen vorher dein Gebot abgeben und dich dann zurücklehnen, weil zum Beispiel bei der Telefonverbindung, da weisen die Auktionshäuser immer darauf hin, dass die nicht gewährleisten können. Ja, und wenn ich jetzt irgendwo in Tokio am Strand liege, nicht, dass ich das andauernd täte, aber und will jetzt in London was ersteigern, dann kann einfach passieren. Das heißt, aus der Sicht ist sozusagen vorher schriftlich festlegen eine sicherere Sache. Auf der anderen Seite bin ich natürlich begrenzt. Und wenn es jetzt nachher einfach nur noch an zum Beispiel einem Schritt läge, ich habe jetzt 5.000 vorher veranschlagt und hätte es jetzt für 5.600 haben können, es bietet aber einer wenig, also 5.300, nenne jetzt völlig erfundene Zahlen, habe ich natürlich in dem Moment keinen Zugriff mehr aufs Geschehen. Das heißt, das kann man machen, wenn man sagt, oder zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte einfach maximal diesen Preis dafür ausgeben, dann kann man das sozusagen
mit eigener Grenze.
Mit eigener Grenze ist vielleicht in manchen Bereichen auch gar nicht, schadet in manchen Bereichen auch gar nicht. Genau, aber das sind so die zwei Seiten. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, wer kaufen kann, es kann eigentlich jeder kaufen, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir uns im rechtskräftigen, geschäftsfähigen Bereich bewegen. Ja, also das ist natürlich klar. Wobei das sozusagen nur die juristische Theorie ist. In der Praxis kann es passieren, dass Auktionshäuser ab einer gewissen Liga, aber da geht es dann wirklich so um die Top 3, 4, 5, vielleicht 10, da kann man wirklich an der Auktion nur teilnehmen, wenn man sich vorher angemeldet hat, wenn man vorher nachgewiesen hat, dass man die entsprechenden Summen auch zahlen könnte. Also du kannst dich jetzt nicht, ich sage jetzt mal, bei Christie's reinsetzen und für 30 Millionen mitbieten und dann nachher... Also,
das würde den Prozess ja torpedieren.
Würde den Prozess torpedieren und erschalten die natürlich von sich aus einfach eine Schranke davor, was ja auch völlig
legitim
ist. Und also das, wie gesagt, geht jetzt auch gar nicht darum, um die Details. Aber das ist sozusagen das. Und ansonsten, es empfiehlt sich oder es ist eigentlich gang und gäbe, dass man sich bei der Auktion einfach vorher anmeldet, weil man dann natürlich auch irgendwie Rechnungsanschrift, weil, ne, ich habe das eben so im Nebensatz gesagt, aber in dem Moment, wo der Zuschlag erfolgt, tritt der Vertrag in Kraft. Die ist jetzt runtergebrochen aber in dem Moment ist einfach der Vertrag rechtskräftig und dafür ist es natürlich einfach für beide Parteien dienlich, wenn da vorher schon mal irgendwo mein Name auftaucht und ich vielleicht mal meine Kreditkarte irgendwie oder also gezeigt habe, dass ich bezahlen kann.
Und würdest du jemandem empfehlen, das mal live erleben will oder irgendwie erwägt, auch was zu erwerben, einfach mal 2-3 Mal reinsetzen, den ganzen Prozess miterleben. Sagst du da, ja, das macht Sinn? Oder würdest du da sagen, es ist so unkompliziert, ist eigentlich unnötig, erst wenn man ein konkretes Interesse an einer Sache hat, dann wirklich auch erst hingehen?
Ja, gute Frage. Ich würde tatsächlich zu Ersterem tendieren, weil das Erste, was du jetzt gesagt hast, einfach sich mal da reinsetzen, das mal miterleben. Einmal, also ich mache das auch selber, ist jetzt nämlich auch in Auktionen, wo ich nichts kaufe oder wo mich vielleicht auch nur interessiert, was gewisse Dinge bringen, also an Preisen erzielen. Man muss schon sagen, dass eine Auktion, das hat halt auch einen gewissen Eventcharakter. Ja, und da wird dann geboten und da bieten vielleicht 3 Leute gegeneinander. Manchmal bietet auch nur einer, also das, ne, das hängt immer davon ab. Aber ich glaube, wenn man da direkt am Anfang jetzt sozusagen völlig neu reinspringt und direkt mitbietet, was man natürlich, also das kann man machen, ich will da jetzt auch keinem absprechen, dass er das nicht irgendwie managen könnte, aber einfach um den Ablauf mal zu sehen, was passiert da, wie funktioniert das, schadet das sicherlich nicht. Es hat auch einen gewissen Unterhaltungswert. Also die Auktionshäuser geben sich auch immer Mühe. Man kann, das darf man auch nicht unterschätzen, man kann tolle Kunst auch einfach live sehen, auch bei den Vorbesichtigungen.
Das ist ein gutes Argument.
Auch, einfach mal hingehen und sich die Sachen angucken, weil natürlich die Dinge haben alle eine Größe, haben alle eine Dimension, haben alle eine Wirkung und dann da zu sitzen, ist einfach auch eine spannende Erfahrung.
Die Farben gehen ja auch nochmal, je nachdem, was es ist, auch ganz
genau,
anders als online.
Eben, es wirkt alles natürlich besser, muss man schon sagen. Und dann hat man einfach mal gesehen, was passiert und man kann sich auch mal damit beschäftigen. Und da kommen wir jetzt sozusagen auch wieder auf den Punkt von eben. In dem Moment, wo ich was kaufe, fällt nämlich auch Gebühr an. Das heißt, wenn ich da sitze und ich erhalte den Zuschlag und rechne aber nicht damit, dass dann da noch Gebühren, die auch nicht zu vernachlässigen sein oder nicht zu vernachlässigen sind, noch mit dazukommen, dann ist das natürlich auch irgendwie nicht Sinn und Zweck der Sache. Das heißt, man muss im Kopf oder wie auch immer, man muss halt immer im Blick haben, dass das nicht die Endsumme ist, die dann da aufgerufen wird. Also in dem Fall würde ich wirklich empfehlen, das ist auch immer öffentlich, ja, das ist also per Gesetz so eine Auktion. Es gibt auch Privatauktionen, aber diese Auktionen im klassischen Sinne sind öffentlich. Die Vorbesichtigungen vorher sind öffentlich. Ja, auch das empfiehlt sich. Das ist teilweise bei großen...
Wie muss man sich das vorstellen, Vorbesichtigungen? Also findet es dann einmal vor der konkreten Auktion statt?
Genau.
Wie ist da der Ablauf? So ganz kurz
vielleicht. Ja, also jetzt vielleicht hört das jemand, der da juristisch irgendwie in der Materie steckt. Ich weiß die Zahlen nicht genau, aber es gibt so eine gewisse Spanne an, ich glaube, es sind ein paar Wochen vorher muss eine Auktion öffentlich angekündigt werden. Sprich, also das läuft dann natürlich, läuft dann einfach über das Marketing und auf der Website wird dann angekündigt, aber das muss eben passieren. Es muss auch katalogmäßig irgendwie was präsent sein. Also du kannst jetzt nicht am Tag der Auktion den Vorhang aufziehen und sagen, tada, das ist es und jetzt geht's los, sondern es muss irgendwie ersichtlich sein.
Jetzt bieten.
Und jetzt bitte bieten, genau. Sondern es muss eben öffentlich zugänglich sein und dann machen das die Auktionshäuser. Das ist unterschiedlich, aber meistens bei sich in den Häusern werden dann die Sachen ausgestellt.
Wie eine Ausstellung.
Im Grunde wie eine Ausstellung, nur eben, dass es jetzt kein, also nicht wie eine Museale oder eine Ausstellung in der Galerie, dass es jetzt irgendwie ein Konzept gibt in dem Sinne. Viele Auktionshäuser haben Schwerpunkte, aber da hängt dann einfach das Angebot sozusagen. Und dann kann man da hin und sich das angucken und sich in der Regel auch darüber mit den Leuten da vor Ort unterhalten. Und dann wird meistens sozusagen für die Auktion aber das alles ein bisschen zurückgebaut, weil dann braucht man auch Platz und Stühle natürlich für die Gäste. Und dann wird in der Regel entweder werden die Sachen live gezeigt oder die hängen im Raum oder was auch gemacht wird, auch bei größeren Dingen oder auch im oberen Preissegment, wenn es einfach zu teuer wird, wegen der Versicherung, dann werden die Sachen mit einem Beamer an die Wand, also dann läuft wie so ein PowerPoint und dann hatte man ja vorher die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Genau, und dann gibt es wieder die ganz, ganz teuren Sachen, die werden dann wieder live gezeigt, einfach weil es natürlich auch eine Prestigesache ist. Also wenn man an so Toplose wie Picasso oder Warhol denkt, das ist natürlich auch eine tolle Nummer, das dann zu zeigen und während der Auktion steht dann hinter dem Auktionator das entsprechende Bild, also genau.
Ja, was mich noch interessieren würde, wie erfahre ich denn von diesen Vorbesichtigungen? Also weil wir jetzt auch relativ digital unterwegs sind, steht es in der Zeitung, ist es auf der Website, über Facebook, über Instagram etc.?
Also man kann natürlich immer auf die jeweiligen Website der Auktionshäuser gehen. Da wird eigentlich alles angekündigt. Die meisten sind auch mittlerweile auf Instagram, Facebook, kündigen da auch alles regelmäßig an und ansonsten auch in diesen, zum Beispiel in den Fachzeitschriften, in den Werbebannern. Also da wird eigentlich was eigentlich am meisten beworben wird, ist entweder Einlieferungsmöglichkeit. Da gibt es dann auch so, einfach aufgrund der Saison schwankt das dann einfach, gibt es dann einfach die Möglichkeit einzuliefern und dann ist irgendwann Einlieferungsstopp, weil dann kümmern die sich um die Vorbereitung der Auktion, dann ist Auktion, was auch ein unfassbarer Arbeitsaufwand ist. Also das am Ende steht dann immer so, stehen zwei Tage, tolles Event und die geben sich meistens viel Mühe und das ist immer toll, aber davor muss man immer sehen, da laufen Monate an Arbeit, an Katalogerstellung, Recherche und so weiter. Also
alles für die ein, zwei Tage.
Alles für die ein, zwei Tage, wo es dann zählt. Vielleicht auch daran anschließend noch, Auktionen sind klassischerweise, muss man sagen, das relativiert sich heutzutage natürlich, aber alles klassischerweise immer im Frühjahr und im Herbst. Das sind so die Saisonzeiten, wo dann auch die Messen stattfinden. Es gibt natürlich ganzjährig Auktionen irgendwie überall, man findet immer
was.
Aber der Schwerpunkt, wenn dann auch die Top-Lose und die großen Auktionen anfangen, das ist meistens immer in diesen zwei Zeiten, das ist noch so ein Überbleibsel aus der Zeit, als sozusagen Kunstsammeln noch was für Adelige waren. Die waren einfach in der Regel nur in diesen, also im Frühjahr und im Herbst in der Stadt, weil die im Sommer irgendwo auf ihren Landhäusern saßen, weil es zu heiß war. Und das ist sozusagen noch der letzte Rest dieser Konvention, dass einfach das sind sozusagen die Hochzeiten der Auktion. Ja.
Wenn man jetzt neugierig geworden ist, man kennt natürlich diese ganz großen Namen der Auktionshäuser, kennt man, aber wenn man jetzt die Frage hätte, welche Auktionshäuser sind irgendwie abgesehen von den ganz großen noch irgendwie spannend, die man sich einfach mal ansehen kann, mal auf die Website gehen kann, vielleicht dann auch mal auf ein Event gehen kann. Hast du da irgendwie einen Tipp oder eine Empfehlung oder...
Ja. Also klar, du hast es angesprochen, es gibt natürlich die oberen 3, 4, 5, also ich sage das jetzt nur nochmal vielleicht für Leute, die es noch nicht gehört haben. Also die Top-Player sind einfach weltweit Christie's und Sotheby's, die kennt man,
die kennt jeder,
machen auch viel drumherum und da ist wirklich die Crème de la Crème, sage ich jetzt mal sozusagen, vertreten. Philips wäre auch noch in diesem Zuge, glaube ich, einzuordnen. Dann gibt es noch in Frankreich, in Asien. Also es gibt so 3, 4, 5 Top-Häuser. Und dann gibt es immer, je nach regionalem Bezug, sage ich jetzt mal, das klingt aber so, in dem jeweiligen Land Marktführer, sage ich jetzt mal. Das wären in Deutschland, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, aber ich sage Häuser wie Lemperts, wie Van Hamm, beide in Köln. Die Griese, Villa Griesebach in Berlin, in München, Ketterer und Neumeister. Also ich habe jetzt sicherlich irgendwen vergessen. Ich hoffe, das hört jetzt Karl und Faber in München. Und dann gibt es sozusagen auch viele kleine Auktionshäuser, die auch mit viel Masse, sage ich jetzt mal, ohne, also gar nicht despektierlich, aber die einfach viel Masse umschlagen, weil das einfach natürlich je geringer der Wert oder der Ertrag wird, desto mehr musst du natürlich auch einfach, um zu finanzieren, irgendwie Dinge verkaufen. Und da, weil die kann man jetzt nicht alle aufzählen, empfiehlt es sich wirklich, da kommen wir jetzt nochmal auf die Zeitschriften, so die meisten inserieren in diesen Zeitungen, groß oder klein, und ich empfehle auch jede kleine Werbeanzeige sich nochmal anzugucken und nochmal auf die Homepage zu gehen, und man findet in der Regel, auch weil das für die Auktionshäuser am einfachsten ist, die Kataloge mittlerweile als PDF. Das ist zum Teil ein bisschen mühsam, weil viele Sachen einen vielleicht auch nicht interessieren, aber man darf, glaube ich, und ich sage da, komme ich jetzt auch ein bisschen auf vielleicht die Zielgruppe wieder zurück, gerade in meinem oder in unserem oder in eurem Segment oder in der Preisklasse, ohne das jetzt nicht spezifizieren, aber kann man da einfach auch Schätzchen finden. Ja, also und da findet man immer wieder mal was. Also das lohnt sich, das ist ein bisschen Arbeit, klar, sich da die Seiten der Kataloge durchzublättern, aber da kann man dann einfach auch, vielleicht auch da erstmal den Test machen, wie ist das, sowas zu kaufen. Ja, es gibt auch Auktionshäuser, also jetzt nur als Beispiel Metz in Heidelberg, die machen immer wieder unlimitierte Auktionen, sprich es gibt kein Limit, was sozusagen einem Mindestpreis entspräche. Das heißt, man kann sich da einfach reinsetzen. Und dann, das geht teilweise bei 50, 20, 30, 40, 100 Euro, also in kleinen Beträgen los und kann einfach mal, man weiß halt, da kommt dann noch Gebühr drauf und das war's dann. Also da kann man doch vielleicht auch einfach mal gut ausprobieren. Aber lohnt sich auf jeden Fall, weil man auch da sozusagen nicht nur die Sachen sieht, sondern eher auch mal in den Kontakt und in den Genuss kommt, dann auch mal was kaufen zu können vielleicht.
Findet bei solchen Events dann auch ein Austausch unter denen, die hingehen, statt? Oder ist schon eher jeder für sich und es geht primär um die Kunst und jeder konzentriert sich auch auf die Kunst? Finde ich noch eine spannende
Frage. Ja, spannend. Habe ich... Gute Frage. Also man kennt natürlich Leute und man kennt sich auch irgendwann nach, also das hat jetzt aber nichts mit dem Auktions- oder mit dem Kunstmarkt, sondern man kennt sich einfach durch Regelmäßigkeiten. Also ja, wenn ich jetzt an meine Stammcafés in Heidelberg denke, da kenne ich halt auch irgendwie, also ne, klar, man genau kennt dann Gäste, man kennt dann so, also insofern man kennt sich. Man muss aber schon sagen, wenn es dann nachher ums Bieten geht und ums Kaufen geht, ich meine, jeder möchte da für sich natürlich was kaufen. Das läuft immer auf einer respektvollen Augenhöhe ab. Also da kommt es jetzt in der Regel nicht zu Komplikationen. Aber am Ende ist natürlich schon klar, jeder ist da, um was für sich zu erwerben. Im besten Fall ist es dann so, dass jeder was findet. Aber es kommt halt auch dazu und da setzen sich dann natürlich auch entsprechend hohe Preise zusammen, dass sich die Leute einfach hochschaukeln auch. Also das
freut das Auktionshaus.
Genau, das freut dann das Auktionshaus, soll es ja auch, aber genau, also das ist dann, da geht es dann schon in, in gewisse Konkurrenzverhalten, jetzt natürlich nicht irgendwie, dass das unfair wird, aber klar, wenn jetzt sich zwei Leute für das Gleiche interessieren, geht dann um das Kunstwerk und dann geht es am Ende darum, wer kann oder wer ist bereit, da mehr für zu geben. Und das ist eben auch der Reiz der Auktion, der von außen betrachtet sehr unterhaltsam ist, wenn man das selber schon mal mitgemacht hat und völlig verzweifelt immer weiter mitbietet, weil sich da doch noch einer gefunden hat, der auch immer weiter mitbietet, dann hat man natürlich
weckt am Ende... Weckt es den Jagdtrieb und gleichzeitig
kann
es auch ungemütlich.
Genau, es weckt dann doch den Jagdtrieb, aber auf der anderen Seite, man muss halt aufpassen, darf sich auch nicht verleiten lassen.
Seine Grenzen kennen ist da auch wichtig, ne? Das ist, glaube ich, eine wichtige Thematik für jemanden, der neu startet. Ja. Vielleicht sich klar, das spielerisch zu erschließen und auch mal vor Ort zu gehen, aber vielleicht eben dann doch auch absolut zu empfehlen, würdest du wahrscheinlich bestätigen, sich vor eine Grenze eben zu setzen.
Ja. Also einfach wissen, wie weit kann ich gehen. Die Gebühren im Blick haben ist wichtig.
Nicht vergessen, ja.
Und ansonsten, ja, einfach gucken und am Ende, ich meine, es sagt sich jetzt so einfach, man darf es halt auch, es geht jetzt darum, ein Kunstwerk zu kaufen. Es geht nicht um die letzte Büchse Reis im Supermarkt. Aber das sagt sich so einfach, wenn man dann da mit Leidenschaft und Engagement. Und manchmal ist es natürlich auch, jeder Sammler hat so seinen Schwerpunkt. Manchmal überschneiden sich diese Schwerpunkte und jetzt passen einfach gewisse Sachen besonders gut zu diesem Schwerpunkt. Und vielleicht bei ihm dann auch oder bei ihr dann auch. Und dann ist jetzt die Frage, ne? Wenn dann schaukelt sich das hoch und ich. Also bei mir ist das so. Das hat jetzt nichts weniger mit dem Auktionswesen, aber es gibt auch wirklich Sachen, da liege ich abends im Bett aber ich kann nicht schlafen, weil ich dann darüber nachdenke, dass ich das halt gerne hätte. Und dann,
Passion.
Ja, es ist halt Passion und dann schiebt man da irgendwie im Kopf die Zahlenspielchen hin und her, weil ich meine, Kunst zu sammeln ist eine tolle Sache, aber umsonst ist es leider auch nicht. Ja, es ist nicht so, es muss nicht so teuer sein, wie man immer denkt. Das wird sich auch, glaube ich, in den nächsten Folgen dann, das wird sich auch rauskristallisieren. Es ist nicht immer nur hier 10 Millionen, da 100.000.
Das, was man aus dem Fernsehen, aus dem Nachrichten kennt, ist nicht unbedingt die Norm.
Ist nicht die Norm, sondern es gibt natürlich auch viele, auch tolle Sachen, die man da drunter kaufen kann. Aber ja, ich liege dann schon da und versuche irgendwie hin und her zu rechnen und wenn es dann an so gewisse Grenzen geht und man, also es ist schon eine Passion und eine Leidenschaft.
Und wo erwerbst du selbst primär Kunst oder wo hast du dein erstes Kunstwerk erworben?
Das finde ich,
würde mich interessieren.
Und was war es?
Okay, genau, vielleicht drei Fragen.
Drei Fragen. Okay, ich fange mal mit der einen an, um mich da gelangt rauszumanövrieren. Was war es? Es war eine Druckgrafik, um es jetzt mal dabei zu belassen. Nein, oh Gott, das stimmt gar nicht. Nein, das ist, nein. Mein erstes Kunstwerk war eine Zeichnung. Das kann man auch erzählen. Das war eine kleine Zeichnung von einer Künstlerin, die wir damals ausgestellt haben. Es gibt in Heidelberg einen kleinen Kunstverein, Art van Diemen, die so studentisch organisiert, Ausstellungen organisieren, schönes Projekt. Ich war da auch, müsste ich jetzt lügen, aber mal irgendwie eine Zeit lang aktiv. Da haben wir eine Künstlerin ausgestellt, Mimi Kunze, und die hat, also ob sie es noch macht, weiß ich, aber es gibt so eine Reihe von ihr, von Zeichnungen mit, oh, jetzt sind wir wieder bei den Fachtermini,
sag's einfach
Japan, mal. Ja, nee, mir fällt es nicht ein, Japan-Tinte oder irgendwie sowas, also mit einer sehr schönen Tinte, auf weiße Blätter in so, ja, nicht DIN A4-Format, etwas kleiner, Umrisse von Personen gemalt hat. So ein bisschen schemenhaft, aber klare Umrisse. Die Reihe heißt auch irgendwie Fußgänger oder Spaziergänger oder so. Und die gibt's dann, da gibt es dann eins mit 5 und eins mit 3 und eins mit 4 und eins mit 2 und eins mit 1. Da habe ich damals, was heißt damals? Vor ein paar Jahren angefangen und habe auch das gesehen, und es gibt eben mit einer verschiedenen Anzahl an Personen in Anführungszeichen auf dem, es gibt eins mit nur einer. Und die, das ist jetzt schwierig zu beschreiben, aber die steht so, ich sag mal, in der oberen Bildhälfte auf der rechten Seite, und sonst ist das Blatt einfach ein leeres Blatt. Da drauf ist eben die, und ich stand davor und mich hat einfach dieses Blatt hat so eine Tiefe, also man denkt einfach, weil die Figur natürlich auch klein auf dem Blatt ist. Man denkt, man guckt in die Ferne und sieht in der Ferne eine schemenhafte Figur. Aber es ist, dem ist ja nicht so, sondern es ist einfach eine kleine Figur auf einem Stück Blatt. Und dieses, also es zu schaffen mit diesen minimalistischen Möglichkeiten, diese Tiefe, da ist keine Linie, da ist kein Baum, da ist kein Weg, da ist keine dreidimensionale Tiefe an sich, sondern, und das hat mich einfach, und da lag ich wirklich, also die Ausstellung ging irgendwie 3 Wochen oder 4 Wochen, wahrscheinlich länger, denn, ich weiß es nicht, aber nee, wird länger, egal. Und ich lag wirklich abends im Bett und dachte, du musst jetzt irgendwie, weil das auch dann keine Verkaufsausstellung, also das, ist dann so unter dem Kulturellen, ich dachte, du musst es irgendwie jetzt galant lösen, klarzumachen, dass du da gerne mal über den Preis sprechen möchtest. Und das hat dann geklappt und das Bild hängt bei mir im Moment im Schlafzimmer, ja. Und
du erfreust dich noch immer daran.
Es ist fantastisch. Also das ist schön. Es ist auch wirklich eins, also ich kaufe natürlich nur, oder was denn, ich persönlich kaufe nur Sachen, die mir gefallen. Und da zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Anfang zurückkommen mit der Finanz, ist mir, es hat jetzt auch keine, ich gehe jetzt nicht darum, was es gekostet hat, weil es hat mich finanziell nicht ruiniert. Es war alles finanzierbar oder bezahlbar. Aber das ist mir, also das hat für mich in dem Moment überhaupt keinen, das spielte nicht die, also nicht nur, was es gekostet, auch wenn ich weiß, dass ich das Geld im Zweifel niemals wiedersehe, ich würde es auch nicht verkaufen. Also das Angebot. Das
ist ein reines Kunstwerk.
Genau, das Angebot müsste schon verdammt unseriös sein, sozusagen. Ja. Weil ich einfach das angucke, das hat einfach, ist jetzt, ja, ich müsste jetzt lügen, aber es ist schon einige Jahre her, jetzt auch nicht 10, aber schon ein paar Jahre. Es hat einfach nichts von diesem Reiz verloren und es hängt da und du guckst da drauf und es ist einfach, mich fasziniert einfach diese, ja, es, mir fasziniert einfach diese Technik einmal und dadurch eben das so zu schaffen, ist für mich einfach, genau, und da zählt zum Beispiel überhaupt nicht der finanzielle Aspekt jetzt für mich rein. Genau, ja, da gibt es andere Sachen,
Passion, ja,
wo das vielleicht mit oder auch eine Rolle spielt, aber in dem Moment, und das ist eigentlich mein erstes Bild gewesen, was ich gekauft habe. Und da sozusagen war ich auch wirklich blutiger Anfänger und bin da, ich meine gut, ich hatte dann das Glück, dass ich irgendwie da auf Augenhöhe natürlich mit der Künstlerin direkt reden konnte. Aber das war halt auch, ja, wie machen wir, ne, wie viel und aber in dem Moment auch einfach gefragt, offen einfach kommuniziert.
Ja.
Also ich wusste in dem Fall auch, dass sie auch, also dass sie generell auch die Sachen verkauft, das ist jetzt auch nicht bei allen Künstlern so, aber und dann einfach offen kommuniziert und ich habe ihr gesagt, wie toll ich das finde und dann haben wir uns auf, also dann einfach, genau, dann haben wir uns geeinigt und jeder hatte was davon sozusagen. Das, ja, vielleicht fällt mir noch was früher. Nee, aber eigentlich war das erste Bild, was ich sozusagen wirklich gekauft habe, wo ich sagen würde, da habe ich was gekauft.
Ja.
Ja, da ging es dann bergab oder bergauf. Je nach Definition, ob man die Wände in meiner Wohnung oder die Zahl auf
dem Konto.
Genau, das traf sich dann mal kurz in der Mitte irgendwo. Nein, genau, das war eigentlich so die
Initialzündung,
genau.
Ja, wir haben jetzt schon gemerkt, statt Netflix mal ab und zu auf eine Auktion vielleicht zu gehen.
Ja, ja, oder, also wie gesagt, man muss gar nicht hingehen.
Oder eine Galerie.
Die streamen das in der Regel.
Stimmt, oder? Genau.
Auch, also ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht im Einzelnen, aber zum Beispiel Christie's, die streamen einfach bei Facebook. Also ganz easy und auch in guter Qualität. Und da muss man sozusagen online zugucken, weil du kommst in den Saal.
Ja.
Also es gibt Leute, die da reinkommen, aber noch nicht.
Genau, was mich noch interessieren würde, du hast ja Kunstgeschichte studiert in Heidelberg, ich ja auch, aber zum Beispiel, ich habe jetzt im Studium mit dem Thema Kunstmarkt gar nichts zu tun gehabt. Lag vielleicht auch an mir, weil ich mir andere Seminare ausgewählt habe, aber wie war das bei dir? Hast du im Studium schon dieses Interesse da verfolgt? Gab es da Seminare bei dir? Wie war das? Oder wie kam es
auch? Und hat dir das Studium dabei geholfen, auch so ein bisschen jetzt diese Sammlung so zu verfolgen? Das ist vielleicht
die Frage. Gute, viele Fragen. Also vielleicht fange doch nochmal bei dir an, Tim, einfach weil das jetzt... Also das Studium hat mir auf jeden Fall geholfen, weil man einfach als Kunsthistoriker natürlich lernt, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, ja. Und man kennt einfach die Strukturen, wie man sich in Sachen einliest und ja. so weiter. Also man hat einfach den breiteren Überblick.
Informationsbeschaffungsmaßnahmen
sozusagen.
Die Begrifflichkeiten
sind irgendwie drin, das sind solche Sachen. Was aber, also es gibt auch, also ich würde auch sagen, die Großteil oder der große Teil der Sammler hat das nicht studiert. Also das ist um Gottes Willen keine Voraussetzung. Keine Basis. Aber es hilft an manchen Stellen vielleicht ein bisschen, ja. Und ich habe eigentlich schon das Interesse im Studium entwickelt. Ich habe auch noch studiert, als ich das Bild gekauft habe, weil ich ja eben in dem studentischen Kunstverein aktiv war. Aber ich muss sagen, ich habe am Anfang einfach das jetzt nicht so offen, also ich sage mal so Anfang des Bachelor, ich habe Bachelor und Master in Heidelberg studiert und am Anfang war das jetzt noch vielleicht gar nicht so sehr Thema, jetzt Kunst zu sammeln und solche Sachen, sich damit zu beschäftigen. Aber dann wurde das irgendwie, da weiß ich jetzt, es ist jetzt so Henne und Ei, aber ich habe mich dann gefragt, was mache ich mit dem Studium und dann kam ich auf den Kunstmarkt und Kunsthandel und das hat mich dann interessiert und dann rollte das irgendwann, kam der Stein, kam dann ins Rollen. Und ich muss sagen, es gab für mein Empfinden schon ausreichend Angebot, wenn man bedenkt, dass man an der Universität ist. Also es gab einmal eine Übung bei einer Galeristin aus Frankfurt, Kim Behm. Auch, also da ging es dann wirklich auch um so Sachen, was ist eine Galerie und wie funktioniert die und so weiter. Dann gibt es einen ehemaligen Auktionator aus Mannheim, der da regelmäßig Seminare gibt, wie der Kunstmarkt funktioniert. Auch im Grunde so ein bisschen wie das, was wir jetzt hier oder was jetzt hier besprochen wurde, Begrifflichkeiten und so. Das ist dem einen ist das dann schon zu viel, weil die Leute irgendwie an der Uni dann mit so Zahlen oder mit Werten von Kunst, das ist dann vielleicht nicht so gerne gesehen. Den anderen, mir ist es natürlich subjektiv, also mir persönlich ist es zu wenig, aber man muss halt auch verstehen, an der Universität geht es einfach um andere Sachen. Ja, also da geht es natürlich darum, das entsprechende Handwerk zu studieren und das ist eben Kunsthistoriker, sprich in der Idealvorstellung, du wirst Forscher und gehst halt in diesen Bereich. Nur ich denke, auch die wissen, also das ist ja relativ einfach empirisch zu belegen, nicht jeder, der das studiert, wird auch Forscher. Klar. Also sonst hätten wir ja irgendwie 80 Professoren an der Uni. Und genau, deswegen kam irgendwann das Interesse. Es hat sicherlich auch geholfen, dass das dann auch so ein bisschen gefüttert wurde im ersten Moment. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn es jetzt diese Angebote gar nicht gegeben hätte. Aber es war jetzt schon so, dass die intensive Beschäftigung kommt dann von einem selbst, also oder muss dann aus einem selbst kommen, weil da kann die Uni einfach dann in dem Bereich nicht, kann das nicht leisten. Und ja, je nachdem, wie man fragt, sollte das vielleicht auch dann jedem selbst überlassen sein, weil wenn man da jetzt so ein Kunstmarktstudium draus macht, dann springen einem eben die Wissenschaftler ab.
Genau. Ja. Genau, was mir auch gerade eingefallen ist, also zum Thema Studium, wie gesagt, ich habe ja auch Kunstgeschichte studiert, bei mir war aber relativ schnell ja auch klar, dass es mich beruflich eher in eine andere Richtung treibt, deswegen auch vielleicht von meiner Seite gar nicht so das Interesse am Thema Kunst merkt, zumindest als ich noch studiert habe. Was ich aber spannend finde, wir sind jetzt hier in, ich sag mal, Metropolregion Rhein-Neckar. Gibt es deiner Meinung nach Vorteile, regionale, was das Thema Kunstmarkt angeht? Also dass man zum Beispiel sagt, wenn man jetzt in einer Stadt wie München ist oder so, dann hat man auch einfach einen größeren Bezug, weil die Auktionshäuser und die Galerien irgendwie präsenter sind?
Man muss sagen, in Heidelberg ist es, ich meine Heidelberg, jeder, der das, die Stadt kennt, Heidelberg ist eine Unistadt. Dementsprechend baut natürlich auch eine Uni und eine Touristenstadt. Ja, darauf baut einfach baut die Industrie sozusagen drauf auf. Jetzt nach der Region Rhein-Neckar gefragt, muss ich sagen, ist in Mannheim eigentlich schon Angebot da. Auch gutes, also von der Qualität her gutes Angebot, muss man sagen. Aber es hängt natürlich, wie bei anderen Dingen auch, die Größe der Stadt hat natürlich auch immer Einfluss einfach auf die Quantität und damit auch auf die Qualität von gewissen Angeboten. Und wenn ich an Städte wie Berlin denke, wo es dann natürlich einfach sozusagen von den reinen Zahlen her ein viel, viel größeres Angebot gibt, ist man hier auf der einen Seite, sage ich mal, eingeschränkter. Ich meine, auf der anderen Seite kann man auch in die Städte fahren. Man ist von hier aus auch irgendwie in einer knappen Stunde in Frankfurt. Also das sind ja jetzt alles keine Distanzen. Stuttgart ist in dem Moment natürlich auch relativ nah. Aber das kann auf der anderen Seite auch einen Vorteil haben, weil natürlich hier die Galerien, hier in Mannheim sind es ja vornehmlich Galerien, die da jetzt bei dem Thema zum Tragen kommen, einfach auch enger vernetzt sind und auch der Kontakt vielleicht unmittelbarer ist. Mhm. Und ich komme auch noch mal wieder nach Mannheim, um mich hier mit einem Galeristen zu unterhalten oder einem Händler, Herr Kasten, den kennt ihr auch. Den habt ihr sogar, glaube ich, mal auch interviewt.
Genau.
In den Anfängen
von Artikel mit dem Stadtmagazin über Galeriekasten gemacht.
Genau, mit dem spreche ich auch. Und ansonsten ist eigentlich schon was da, aber wie ich das gesagt habe, die Masse ist natürlich in den Großstädten. Was aber auf der anderen Seite wieder auch dazu führt, in dem Moment, wo du Masse hast, hast du natürlich auch so eine, ich sag jetzt mal, Inflation, dass sich dann natürlich weniger Leute wieder mit dir als Person, das hat so Für und Widers, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ja, interessant finde ich, dass es ganz oft bei solchen Fragen, gerade was Galerien angeht, wenn man sich so Standorte anguckt, weil wir es eben auch von Kunstinteressierten und Kunstkäufern hatten. Kunstinteressierte sind natürlich immer gut und sind auch wichtig, natürlich und so. Aber es siedelt sich teilweise sogar mehr danach an, wo sind einfach die Käufer. Ja, und zum Beispiel in Berlin ist natürlich ein großes Angebot, aber ich würde jetzt mal, ich kann das jetzt empirisch nicht, aber so, da sind mehr Kunstinteressierte, ja, also der klassische Berliner, den das natürlich alles interessiert, als Kunstkäufer. Mhm. Gehe ich jetzt ins Rheinland, kippt das ein bisschen. Also Städte wie Düsseldorf, Köln, da gibt es weniger Studenten, da gibt es zwar Unis, aber die sind jetzt nicht so präsent. Dafür gibt es natürlich mehr Leute, die Kaufkraft haben, um Sachen zu kaufen. Also da geht das meine ich mit so, das hat alles so seine eigenen
Dynamiken
und Parameter. Und da am Ende lebt oder erlebt der Kunstmarkt, glaube ich, auch durch die Globalisierung vor allem gerade einen ziemlichen Schub erlebt, weil auf eine Art der Standort einfach wieder ein bisschen relativiert wird. Weil ich kann natürlich auch eine Online-Auktion, wenn ich das entsprechende Marketing-Know-how habe und es gut anpreise und da die richtigen Leute treffe, da kann ich auch irgendwo auf dem Dorf sitzen. Also das mischt die Karten im besten Fall vielleicht ein bisschen neu. Wie sich das in der Realität auswirkt, muss man sehen, weil da manche Sachen noch nicht so drin sind.
Wie siehst du dieses Thema gerade? Also wie konsumieren Menschen oder auch junge Leute Kunst heutzutage? Also wir hatten es ja jetzt schon so ein bisschen im Gespräch darüber, dass auch die Auktionshäuser sich immer mehr ins Digitale orientieren, zum Beispiel per Stream etc. pp. Wie ist da so dein Eindruck erstmal?
Also mein Eindruck ist, dass es findet schon viel online statt. Es hat aber im ersten Moment einfach immer so ein bisschen Vor- und Nachteil. Da muss man als sozusagen jemand, der da wirklich Leidenschaft hat, drauf bestehen. Ein Bild oder ein Kunstwerk im Original ist immer was anderes. Auch wenn einem Leute manchmal was anderes erzählen wollen. Es ist immer, weil das hat einen Eindruck, das hat eine Größe. Ja. Man steht in einem Raum. Also das ersetzt nicht den Wert. So habe ich jetzt gesehen auf dem Handy oder auf dem Display.
Ja.
Oder
ist bei mir das gleiche Beispiel. Ich bin ein großer Fan von Fotografie. Ja. Und es ist natürlich super, ein Foto in Schritt 1 über Smartphone oder auch über einen anderen Device zu betrachten. Aber wenn man das Ganze dann in seiner vollen Größe, im Format, wirklich vielleicht auch eingerahmt in einem Raum sieht, dann wirkt das Ganze komplett anders.
Ja. Aber ein gutes Stichwort, weil ich glaube, das ist nämlich auch der Punkt, diese Andockstelle, die findet natürlich online statt.
Der Erstkontakt.
Der Erstkontakt. Und da ist es so, dass die Großen auch in Deutschland. Also ich meine, die großen Spieler sozusagen sind da natürlich gut aufgestellt. Also Auktionshäuser, Sotheby's, Christie's, die haben natürlich entsprechende Followerzahlen bei Instagram. Da steht aber natürlich auch ein Team von ein paar Leuten. Ja, oder
aber die Künstler auch selbst wahrscheinlich.
Ja, also gut, beim Auktionshaus jetzt nicht direkt, aber die Künstler selber. Die Künstler nutzen das natürlich, weil das ist für die einfach kostenlose Möglichkeit, auch direkt als mich an mich anzutreten, nicht mich persönlich, aber an denjenigen, den es interessiert. Die Galerien sind natürlich da auch mit dabei. Also wenn man sich so Accounts wie White Cube aus London anguckt, aber da sitzen halt auch ein paar Leute, die da dafür sorgen und die das halt intensiv und professionell auch betreiben. Also für den Erstkontakt ist das sicherlich eine gute Sache, aber am Ende lebt das wirklich davon, sich das anzugucken.
Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen die Begeisterung heutzutage für das Thema Street Art. Banksy sagt vielen Jüngeren auch etwas. Ja. Und wir waren jetzt gerade irgendwie auch irgendwie im Urlaub in Marseille. Und da gibt es auch so ein Viertel, das heißt Le Panier. Und das ist einfach super spannend gewesen, das Viertel zu erkunden und dabei irgendwie selbst dann auch die Street Art zu entdecken, weil es gerade in dem Viertel wahnsinnig viel Street Art gibt. Und es gibt es ja auch in London oder anderen Städten, Paris auch ganz viel. Es gibt ja mittlerweile ganze Führungen in Bezug auf Street Art. Aber ich glaube gerade, ich ziehe mich mal noch dazu, wir jüngeren Leute, sage ich mal, wollen es teilweise auch selbst entdecken und irgendwie erleben und dann auch die Größe eben auch erfahren. Dadurch, wie dann zum Beispiel auch so Street Art als Beispiel innerhalb von einem Stadtraum auch oder an der Wand direkt, das sind ja teils riesige Werke an einer ganzen Häuserfassade dann wirken, sage ich mal. Und dann trotzdem hat man es vielleicht vorher entdeckt auf Instagram.
Es gibt Apps.
Oder sucht der Künstler danach wieder sind die Anknüpfungspunkte immer unterschiedlich.
Ja. Ich meine, genau, und das sind natürlich Sachen, die man als junger Mensch irgendwie so völlig selbstverständlich annimmt. Ich glaube, dass bei vielen Älteren, ohne jetzt, aber da läuft einfach noch viel eher so, dass, also gerade bei etablierten Sammlern ist es, glaube ich, vor allem so, die wissen ja, was sie sammeln und die kennen sich damit aus und entsprechend suchen die natürlich dann von diesem Standpunkt aus und gehen in die Museen.
Was aber beides funktioniert.
Was beides funktioniert.
Also, da gibt es keinen richtigen Fall.
Da gibt es jetzt keinen, wenn du es so machst, dann ist es gut oder besser. Nö, das funktioniert beides und ich muss auch sagen, ich mache sozusagen beides irgendwie. Ich habe so meine Sachen, die mich interessieren, aber ich gucke auch bei Instagram oder bei überall und lasse mir auch Sachen empfehlen und gehe in Ausstellungen und gucke mir das einfach an. Manchmal sieht man auch ein Kunstwerk, findet dann den Künstler auf Instagram. Also da gibt es dann keine Einbahnstraße in die eine oder in die andere Richtung, sondern
mit offenen Augen.
Dann läuft das irgendwann, genau. Und wenn man weiß, mit welchen Werkzeugen man da vorgeht, dann oder kann oder auch nicht oder was man vielleicht auch nicht macht oder wie auch immer, dann ist man da, glaube ich, dann kann man sich wirklich auch einfach treiben lassen, weil es ist ja auch kein Zwang, ja, auch jetzt Kunst sammeln, ist es auch nicht so, als würde ich einmal die Woche in eine Galerie gehen und sagen, hier, das bitte einpacken.
Kein festes Programm. Gibt
kein festes Programm, sondern man findet mal was, man kauft mal irgendwie ein paar Wochen, vielleicht auch mal ein paar Monate gar nichts, weil man auch andere Sachen zu tun hat, ist auch Zeit, die man
natürlich... Legitim auch.
Ja. Klar, und so wächst sowas einfach so langsam vor sich hin. Genau, jetzt apropos Zeit, jetzt habe ich noch dieses kleine Projekt hier angefangen. Jetzt werde ich mal sehen, aber ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin eigentlich sehr positiv eingestellt worden. Also bin positiv eingestellt und habe auch jetzt schon, als ich angefangen habe, das bei Instagram irgendwie ein bisschen anzuteasen, sage ich jetzt mal, in meiner Mini-Reichweite da, aber viel positive Rückmeldungen bekommen, dass sich ein paar Leute freuen. Jemand kannte sogar euch über das Magazin und ist total gespannt jetzt über euch sozusagen auch sich das anzuhören. Also insofern, genau, und ich würde das auch dann so weiterführen, wie wir es jetzt gemacht haben. Ich rede einfach mit Leuten und wir gucken, was sich ergibt. Vielleicht ganz kurz einfach noch so ein bisschen Formales, also ich werde es hochladen überall, wo man Podcasts so hochladen kann, irgendwie Spotify, iTunes, Soundcloud, YouTube, ich weiß nicht, YouTube ist vielleicht ein bisschen umständlich, aber ich weiß, man hört ja auch Musik bei YouTube und ich denke mir,
warum nicht?
Ja. Zwingt man auch keinen, sich da irgendwo anzumelden. Also es soll ja schon auch öffentlich zugänglich sein. Genau, das zum einen. Beim nächsten Mal bin ich in Frankfurt, bei einem Sammler in Frankfurt. Das wird auch richtig cool, weil er hat schöne Sachen, ganz spannende, also Typ und aber auch die Sammlung, das wird, wird spannend. Mehr will ich noch nicht verraten. Und ansonsten, also ich weiß jetzt nicht, ob da von Hörerseite von euch irgendwie Fragen kommen oder sind oder wie auch immer, am besten wirklich per Instagram und dann per Message, Direktmessage oder da ist auch, da kann man in meinem Profil so auf E-Mail und dann kommt man direkt auf meine E-Mail-Adresse. Also das ist das Einfachste.
Direkt dich kontaktieren.
Direkt mich kontaktieren ist jetzt nicht so, als würde ich da jetzt jeden Tag 200 Nachrichten kriegen. Also ich sehe das auch und in der Regel lese ich es auch und gebe mir Mühe, dann auch zu antworten.
Vielleicht kommt ein Podcast, man weiß es nicht.
Genau, genau. Und insofern würde ich sagen, vielen Dank euch beiden. Danke gerne. Für die Fragen.
Danke dir.
Mir hat es Riesenspaß gemacht.
Ja.
Mir ich hoffe, auch, es geht weiter. Ich hoffe, für euch war es auch gut.
Ja, es war super.
Spannend. Sehr, und jetzt, sehr schön. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.